Inforadio Podcast.
Schon mehrfach war in 1222 von den Rollenproblemen von Männern in dieser Gesellschaft die Rede. Identitätsverlust des Mannes, nannte es Stefan Lebert in seinem Buch Anleitung zum Männlichsein. Tief verunsichert seien sie, weshalb man wieder neu definieren müsse, was eigentlich männlich sei. Artenschutz für Männer fordert gar unter diesem Buchtitel die Autorin Hanne Seemann, beides Gäste hier in 1222. Es ging dabei in erster Linie um die Rollenprobleme der Männer mit den heutzutage gut ausgebildeten, selbstbewussten, im besten Sinne emanzipierten Frauen. Erfolgreich, aber einsam und kinderlos, so das leider allzu häufige Schicksal dieser Frauen, aber auch der Männer. Es sind mehr Männer als Frauen kinderlos, übrigens. Rollenprobleme haben aber nicht nur die Männer. Die Buchautorin, mit der ich spreche, berichtet aus ihrer psychoanalytischen Praxis von den enormen Schwierigkeiten der starken Frauen mit ihrem Rollenbild, was zu Schwierigkeiten bei Partnerwahl und Partnerschaft führt. Sie lebt in Süddeutschland, lehrt an der Uni Zürich. Ihr Buch gibt es seit 10 Jahren, wird immer noch sehr gut verkauft. In Kürze gibt's eine Neuauflage. Titel: Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann. Erschienen bei Goldmann, 180 Seiten, 8,50 Euro. Übrigens, Frau Storch bekommt mehr Reaktionen von Männern auf ihr Buch als von Frauen. Warum?
Das ist sehr erstaunlich, dass mir so sehr viele Männer E-Mails schreiben. Ich habe das, als ich das Buch geschrieben habe, überhaupt nicht vorausgesehen und habe aber inzwischen die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Männer ganz große Schwierigkeiten haben, mit der schillernden Persönlichkeit von starken Frauen umzugehen und dass sehr viele Männer vollkommen ratlos sind, wie man mit diesem Frauentyp umgeht, wenn man ihn liebt. Und dass die extrem froh darüber sind, so eine Erklärung gefunden zu haben für das seltsame Verhalten der starken Frau.
Das sind also nicht nur Männer, die, wie ich es eben zitiert habe, irgendwelche Identitätsprobleme haben, sondern da sind es eben, deshalb ja auch Ihr Buch, die Frauen, die sich, sagen wir es mal so, etwas merkwürdig verhalten. Aber diese starken Männer gibt es schon. Was ist denn ein wirklich starker Mann?
Dieses Wort stark, das habe ich in meinem Buch bewusst ambivalent gelassen. Von dem Begriff stark gibt es ja mehrere Vorstellungen. Da gibt es einmal die traditionelle Vorstellung, die besteht darin, dass der starke Mann ein Ritter ist, der die Frau beschützt vor dem bösen Leben draußen. Und dann gibt es ja eine moderne Auffassung von Stärke und es ist ja mehr eine psychologische Stärke, eine Stärke von einer integrierten Persönlichkeit. Wenn wir jetzt mal im positiven Sinn von einem starken Mann sprechen, also das sind die Männer, die mir diese E-Mails schreiben, dann sind es Männer, die sich sehr viel mit Psychologie beschäftigen, die es also nicht unmännlich finden oder das mit Weichei assoziieren, wenn ein Mann ein Buch liest, das sich mit Tiefenpsychologie befasst, wenn ein Mann versucht, die Partnerin zu verstehen, wenn er versucht, Empathie zu entwickeln. Alle solche Eigenschaften zeichnen diesen Männertyp aus.
Sie schreiben ja, dieses Buch habe ich für mich geschrieben. Ich bin selbst eine von der Sorte. Und dann beschreiben Sie doch bitte mal diesen, wie Sie ihn nennen, im besten Sinne emanzipierten Typ der starken Frau.
Ich bin selber 52 Jahre alt und ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die, als sie 40 war, mit dem gesamten Gedankengut von Alice Schwarzer in Verbindung kam. Die selber Akademikerin ist und ich habe darum während des Aufwachsens von der Mutter her und dann auch natürlich im Studium an der Universität den Feminismus in voller Blüte mitbekommen. Das heißt, ich bin groß geworden, habe ein weibliches Identitätsmodell entwickelt, das mit Autonomie zu tun hat. Also bei uns an der Uni wurde damals von der Frauenliga ein Kurs organisiert, so repariere ich selbst. Und da haben wir gelernt, wie man ein undichtes Wasserrohr wieder dicht kriegt. Und ich habe damals von meinem R4 die Bremsbeläge selbst gewechselt in einer Mietwerkstatt. Und wir waren stolz auf unsere ölverschmierten Hände und kamen nie auf die Idee, zum Beispiel Nagellack zu benutzen.
Aber die Sehnsucht Dieser Frauen, schreiben Sie, gilt einem Männertyp, der alle Züge trägt, die Alice Schwarzer bekämpft. Was für ein Typ also der Wolf?
Das war damals, ist ganz vielen von meinen Freundinnen und natürlich mir selber auch so gegangen. Also wir waren einerseits komplett autonom und es war für uns völlig klar, dass wir eines Tages unser Geld selber verdienen und dass wir überhaupt keine Männer brauchen, nicht zum Mantel anziehen und nicht zur Hilfestellung bei irgendwelchen Widerwärtigkeiten des Lebens.
Darf ich Ihnen den Stuhl zurechtrücken? Heute?
Ja, heute dürfen Sie das. Oh, ich würde charmant, würde ich Sie anlächeln und sagen, danke, das ist aber nett. Aber damals hätten Sie einen Anpfiff bekommen, wenn Sie das gemacht hätten oder Tür aufgehalten. Mhm. Ja, da hätte man gesagt, du Schovi. Mhm. Ja, was denkst du eigentlich, Schovi? Im Beziehungsmuster waren wir regelmäßig verliebt in Machos, die also diese Nummer abgezogen haben mit Frauen, nach der ersten Nacht nicht mehr anrufen und ihnen ins Wort fallen, den Frauen, alles besser wissen. In solche Männer haben wir uns verliebt und die netten Frauenversteher vom Psychologiesemester, die waren sexuell völlig unattraktiv.
Rolf Schwanitz lässt in seinem Buch Männer einen Mann den Stoßseufzer ausstoßen. Ihr habt uns zu Sitzpinklern erzogen und mit den Stehpinklern seid ihr ins Bett gegangen.
Der Mann hat völlig recht.
Und Sie fragen sich und andere Frauen, warum bringen eben ausgerechnet Männer, die uns später Schwierigkeiten machen, unser Herz zum Schwingen? Ja, warum ist es denn so?
Das ist eine ungeheuer komplizierte Sachlage und ich bin eigentlich dieser Sachlage erst auf die Spur gekommen, nachdem ich meine Lehranalyse begonnen habe. Ich bin ja Jungsche Psychoanalytikerin.
Also C.G. Jung, der große Schweizer Psychoanalytiker.
Ja, genau. Und im Zuge dieser Ausbildung muss man 400 Stunden Lehranalyse absolvieren. Und im Zuge dieser Lehranalyse bin ich meinem Seelenleben überhaupt erst selber auf die Spur gekommen. Also das geht nur mit Tiefenpsychologie, ist meine feste Überzeugung. Und das Schlimme für die starken Frauen ist ja, dass sie ja intelligent sind. Und sie sind natürlich intelligent genug, um bei sich selber diesen Widerspruch zwischen bewusster Einstellung und zwischen Anspruch an sich selber und ihrem tatsächlichen Handeln festzustellen. Also dieser Zwiespalt. Ja. Und darunter leiden sie natürlich auch und schämen sich dafür.
Wir werden so einen kleinen Kurs in Tiefenpsychologie nach C.G. Jung noch absolvieren, wir beiden. Ich möchte noch mal auf diesen einen Aspekt, den Sie schon angesprochen haben. Warum zogen und ziehen starke Frauen den Männertyp netter Junge von nebenan als Partner niemals in Betracht?
Der ist halt einfach sexuell nicht attraktiv. Einfach, er strahlt keine Erotik aus, es ist ein langweiliger Mensch, er ist als bester Kumpel gut geeignet, aber sexuell attraktiv und erotisch attraktiv und so geschaffen, dass man Tag und Nacht an ihn denkt und dahin schmelzen möchte, das ist dummerweise ein anderer Männertyp.
Iris Radisch, das ist eine Redakteurin bei der Zeit, schreibt in ihrem Buch Die Schule der Frauen, ich zitiere, die Suche nach dem väterlichen Heldendarsteller ist eine der verstörendsten Erscheinungen im modernen Liebesleben. Gesucht werde von den unfreiwillig einsamen Frauen jemand, der offenbar nicht im Angebot sei und rät deshalb den Jungen von der Bibliotheksaufsicht durchaus ins Kalkül für die Partnerwahl zu ziehen. Mhm. Und Hirschhausen sagt dann, also er hat es schon oft erlebt, Oberarzt mit Krankenschwester, das geht. Aber Chefärztin mit männlicher Pflegekraft hat er noch nie gesehen.
Ja, beide Statements kann ich völlig unterstreichen.
Warum ist das so?
Das liegt daran, dass so ein Rollenmodell, ein Rollenstereotyp, dass wir jetzt vielleicht seit ungefähr 50 Jahren anfangen, gesellschaftlich zu bearbeiten, halt auf der unbewussten Ebene keineswegs in einer Generation gekippt werden kann. Diese Spaltung zwischen einer neuen, bewussten Einstellung und diesem einem sehr traditionellen, altertümlichen Stereotyp noch, an der werden noch einige Generationen zu kauen haben. Und die lässt sich halt leider nicht durch einen bewussten Willensakt eliminieren. Also auch wenn ich den Tipp von der Frau Radisch bewusst beherzige, dass ich sage, okay, ich muss mich soziologisch halt auch nach unten orientieren, weil wenn ich selber die Bibliotheksleiterin bin, dann wird rein statistisch gesehen halt meine Auswahl, es werden halt immer weniger, die für mich in Frage kommen, rein statistisch, zahlenmäßig. Und ich muss mich jetzt eine Stufe nach unten orientieren, um einfach meine Jagdgründe zu erweitern. Dann kann ich mir das bewusst vornehmen. Ich kann es bewusst einsehen, dass Frau Radisch statistisch recht hat. Aber ich kann nicht mein Herz dazu zwingen, dass es auch anfängt zu flattern. Und ich kann keine Schmetterlinge im Bauch per Willensakt herbeizitieren.
Sie machen sicher am Schluss Ihres Buches dann Gedanken über die Zukunft von Frauen und Männern. Und wenn Sie jetzt sagen, das wird mehrere Generationen dauern, dann raten Sie ja Ihnen auch, vertrauen Sie nicht auf bewährte Modelle von Beziehungen zwischen Mann und Frau, denn es gibt keine mehr. Was heißt das denn konkret?
Konkret heißt es, dass wir, was die Identität betrifft von Männern und Frauen in der heutigen Welt, in einem, glaube ich, menschheitsgeschichtlich einmaligen Zustand angekommen sind, dass nämlich sehr viele Identitätsmöglichkeiten in so einem virtuellen Möglichkeitsraum vorhanden sind und dass Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr die Qual haben, dass sie mit einer einzigen zugeschriebenen Identität nicht zurechtkommen, wie zum Beispiel Effi Briest oder die Gestalten bei Tolstoi, sondern dass sie die Schwierigkeit haben, aus einem Meer von Möglichkeiten für sich selber eine Identität zu gestalten. Das ist menschheitsgeschichtlich eigentlich eine völlig neue Situation und eine völlig neue Kompetenz, die da gefordert wird, auf die wir nicht vorbereitet sind.
Was müsste man denn machen? Also was hieße das denn, darauf vorbereitet zu sein?
Das muss in die Schulen. Also dass Identitätsarbeit eine aktive Eigenleistung darstellt, die man in der heutigen Zeit ein Leben lang ständig neu bewältigen muss.
Aber Frau Storch, Entschuldigung.
Das ist ein Wissen, das in die Schulen muss.
85% der Erziehung sind weiblich. Was für Identitätsprobleme rausgekommen sind, haben Sie doch beschrieben.
Ja, das ist ja auch ein bekanntes Problem, dass in den Kindergärten und in den Grundschulen keine männlichen Rollenmodelle da sind. Das ist ein altbekanntes Problem. Da frage ich mich schon lang, wieso da der Politik nichts einfällt, um da was dagegen zu unternehmen. Das ist ja gar nichts Neues.
Sie sagen ja, es gibt diese nach Ihrem Urteil besonders wunderbaren Männer und Sie bezeichnen sie, wir haben es gehört, als stark, sind keine Softies, aber eben auch keine Machos. Die Könige eigentlich die richtigen für die starken Frauen. Es gibt sie also, wie tröstlich. Warum fliehen Frauen ausgerechnet vor denen?
Wir müssen unterscheiden, ob eine Frau am Anfang einen netten Mann, also diesen netten Softie nicht interessant findet, oder ob sie, wenn sie sich in einen Mann verliebt hat, dann, ob sie vor diesem Mann in der Beziehung irgendwann flieht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich vermute jetzt mal, Sie haben jetzt das Zweite angesprochen. Eine Frau hat sich jetzt also verliebt in einen starken Mann, ja, in einen guten starken Mann. Mhm. Und es ist eine Beziehung, die ist im Bett attraktiv, sie ist intellektuell attraktiv, man hat gemeinsame Werte und eigentlich stehen alle Ampeln auf grün, dass diese Beziehung Zukunft hat. Jetzt beginnt bei der Frau ein Konflikt, nämlich der Konflikt zwischen der Autonomie von ihrer bewussten Einstellung und zwischen dem ganz großen, sehr archaischen und traditionellen Wunsch nach völliger Hingabe, der jetzt aus ihrem Unbewussten auftaucht. Sie steckt in einem ganz starken Ambivalenzkonflikt und je nachdem, welche Erfahrungen sie mit Männern schon gemacht hat, mutiert sie entweder zu einem abhängigen, weinerlichen Bündel, was dem Mann dann 100 SMS am Tag schickt, oder sie,
das ist das Opfer dann, ne? Die Opfervariante.
Diese Opfervariante, wo die Männer mich dann ratlos fragen, Frau Storch, was ist passiert? Ich habe mir extra eine autonome Frau herausgesucht, weil ich keine abhängige Frau möchte und ich erkenne diese Frau nicht wieder. Ja. Das Schlimme ist, die Frau kann es ihm selber auch nicht erklären, weil sie nicht weiß, was mit ihr passiert und weil sie sich selber dafür schämt, dass sie 100 SMS am Tag schickt. Und die Fluchtvariante besteht darin, dass eine Frau dieses Theater schon 2-3 Mal erlebt hat und dass sie darauf keine Lust mehr hat. Und dass sobald sie merkt, diese Opfertendenz taucht in ihr auf, dass sie das weit sucht. Also ein Mann hat mal geschrieben, meine Partnerin, wir wollten heiraten und vor einem Vierteljahr ist meine Partnerin nach Australien abgereist, also wirklich ans andere Ende der Welt, so weit wie möglich weg.
Und die Folge ist dann, dass die Männer zu Neutrin werden, schreiben Sie, und verloren sind für die Frauenwelt.
Ja, weil wenn ein Mann sowas wiederum zwei, dreimal erlebt hat, also Sie müssen sich ja vorstellen, alle Menschen haben ja ein emotionales Erfahrungsgedächtnis und da werden ja solche Begebenheiten registriert und sehr stark memorisiert auch. Und wenn man das zwei, dreimal erlebt hat, dann sagt man, ich, also als Mann, völlig nachvollziehbar, ich habe keine Lust mehr, mir ist das zu kompliziert, ich lebe zölibatär besser.
Andere Variante, Kampf. Also da sagen Sie, das ist ein großer Fehler der Frauen. Warum?
Die Kampfvariante. Das ist eine Variante, wo Frau und Mann sich gegenseitig, das ist wie so etwas Oszillierendes, also sie kämpfen um die Autonomie miteinander, sehr brachial, das kann auch körperlich werden. Nach solchen Tobsuchtsanfällen verschmilzt man dann wieder miteinander. Das geht hin und her und das ist also erstens unreif, weil es von einem Extrem ins andere ständig geht.
Das ist so die Taylor-Burton-Variante, ne?
Ja, genau.
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Ja, oder Red Butler und Scarlett O'Hara. Es ist auch so ein berühmtes Vorbild für diese Variante. Und zweitens ist es halt auch auf Dauer sehr anstrengend. Machen Sie das mal 20 Jahre mit, da sind Sie irgendwann psychisch am Ende, weil es ist chronischer Stress.
Ja, ich habe das nach einem Jahr dann beendet.
Hat sich nach einem Jahr schon
Sie schreiben, solange Sie, liebe starke Frau, Ihr eigenes inneres Männerbild nicht emanzipiert haben, werden Sie diese prachtvollen neuen Männer nie richtig genießen können. Was ist also das, Sie nennen das so, romantische Dilemma der starken Frau?
Das romantische Dilemma der starken Frau ist, dass im Unbewussten von einer Frau, die von der bewussten Einstellung her sehr autonom ist und eigentlich genauso einen Frauenversteher als idealen Partner sich raussuchen müsste, dass im Unbewussten dieser Frau das genaue Gegenteil wohnt. Und das ist ein Phänomen, was C.G. Jung den Schatten nennt. Dass, wenn ich von der bewussten Einstellung her ein Extrem vertrete, dass mit großer Wahrscheinlichkeit im Unbewussten das Gegenteil davon sich herausbildet. Wenn ich dieses im Unbewussten so ein Bild sitzen habe von Schneewittchen und Prinzen, dann kommt mir das immer in die Quere. Und zwar wird es eben in Form einer Art Sabotage erlebt oder eines Querschlägers erlebt oder auch diese Schweinehund-Metaphorik. Das sind lauter Metaphern, die beschreiben, dass Menschen wahrnehmen, dass von irgendeiner geheimnisvollen Quelle in ihnen drin Impulse kommen, Handlungsimpulse, motivationale Impulse, die völlig konträr zu dem liegen, was sie von der bewussten Einstellung her beabsichtigen.
Was ist die Faustformel für die Diagnose dieses Schattens?
Die Faustformel ist ganz ulkig, aber sehr wirkungsvoll. Das heißt, zeige mir einen Menschentyp, der starke negative Emotionen in dir auslöst und ich kann dir sagen, was dein Schatten ist. Also wenn wir jetzt bei der starken Frau bleiben, die zum Beispiel im Business-Kostüm, eine promovierte Juristin, die ständig zwischen Zürich und Boston hin und her fliegt und ihr komplett auf eigenen Füßen steht finanziell. Wenn man zum Beispiel da fragt, was für ein Frauentyp findest du wirklich abscheulich, dann kommt sehr oft, ja, das ist zum Beispiel diese Frau, die auf Kosten ihres Mannes eine Galerie eröffnet, ja, oder Ninas Geschenklädele, wo man genau sieht, das ist ein Defizitladen. Man sieht Nina nie irgendwas verkaufen, sondern immer nur Prosecco schlürfen mit ihren Freundinnen vor dem Lädele rumstehen. Und man weiß ganz genau, dass der Mann das Negativdefizit von diesem Laden steuermindernd absetzt. Und das ist ein Spielplatz, ja, für ein Weibchen. Und das ist zum Beispiel ein Frauentyp, der unsere promovierte Juristin zum Schäumen bringt. Und damit ist es ihr Schatten.
Frau Storch, das ist, wie Sie schreiben, der Frauentyp der Tussi.
Ja, genau.
Die hatten Sie auch in sich.
Ja, fürchterlich. Das war so eine Barbie-artige. In der Jungschen Analyse arbeitet man ja auch mit Traumbildern. Und dieses Traumbild von der Tussi, das war bei mir so eine blondierte Barbie-Puppe mit aufgespritzten Lippen und Silikonbrüsten. So ein Typ war das. Und als dann mein Analytiker mir gesagt hat, als wir dieses Traumbild besprochen haben, das ist ein Teil von Ihnen, Frau Storch, da wäre ich ihm am liebsten an die Gurgel.
Und das wollen sich, und das ist ja genau das Problem, das schreiben Sie dann als Ergebnis Ihrer Therapiesitzungen mit vielen Frauen, die Frauen eben auch nicht eingestehen. Sie bezahlen einen Profi, berichten Sie, nur um ihr zu glauben, dass sie nun wirklich eine starke Frau ist. Der größte Gegner, ich zitiere Sie, starker Frauen, ist nicht so sehr der Frauenfeind in der Außenwelt, es ist der Frauenfeind in ihnen selbst. Also warum ist das für die starken Frauen so schwer, sich diese innere Tussi einzugestehen?
Bevor ich Ihnen die Frage beantworte, muss ich noch darauf hinweisen, dass dieses Schattenphänomen natürlich keineswegs nur ein Phänomen ist, was starke Frauen betrifft, ja, sondern dieses Schattenphänomen kann man überall dort antreffen, wo ein Wert einseitig extrem im Bewusstsein vertreten wird. Also Männer haben sowas genauso. Und in meinem Buch geht es ja einfach um diesen spezifischen Schatten von starken Frauen, ja, weil der eben ihnen in den Liebesdingen so in die Quere kommt. Die Schwierigkeit, sich den einzugestehen, die liegt einfach darin, dass man von der bewussten Werthaltung her alles, was diese Schattenfigur verkörpert, zutiefst ablehnt. Und das ist natürlich eine bittere Sache, sich einzugestehen, dass irgendwo in einem versteckten Winkel der Seele man genau diese Sachen sich auch wünscht. Das ist keine einfache Aufgabe.
Das kann ich mir gut vorstellen. Nur die Frage ist ja, wie Frau sich dann auseinandersetzt mit dieser inneren Gestalt. Denn diese Auseinandersetzung fordern Sie ja. Was ist die konkrete Empfehlung? Wie macht Frau das?
Also die Frage nach der konkreten Empfehlung bei psychoanalytischen Aufgabenstellungen, darauf pflege ich immer zu antworten. Was gibt ein Geigenbauer für einen Tipp, wenn man ihn fragt, was ist der konkrete Tipp, wie baue ich eine Stradivari? Was ich damit sagen will, die Frage ist nicht zu beantworten, auf diesem Tipps- und Tricks-Niveau natürlich überhaupt nicht. Schattenintegration ist eine Lebensaufgabe. Schattenintegration geht nicht von heute auf morgen. Da muss man sich 1 bis 2 Jahre Zeit nehmen. Wie gesagt, ich kriege ja sehr viele Post nach wie vor zu diesem Buch. Immer wieder schreibe ich den Personen eigentlich dasselbe. Gönnen Sie sich doch 1-2 Jahre eine Zeit, in der Sie Ihr eigenes Unbewusstes explorieren, Ihr Traumgeschehen beobachten und dann Ihr Unbewusstes neu strukturieren. Das können wir nämlich, weil das menschliche Gehirn plastisch ist. Und auch unbewusste Inhalte sind ja keine esoterischen Geister, sondern sind ja als neuronale Netze im Gehirn niedergelegt. Und neuronale Netze kann ich aktiv verändern, allerdings nicht von heute auf morgen und nicht durch einen Tipp und Trick.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Maja Storch von der Universität Zürich. Wir reden über ihr Buch Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann, erschienen bei Goldmann, 180 Seiten, 8,50 €. Jetzt will ich in dem C.G. Jung-Kurs, Frau Storch, noch ein bisschen fortfahren. Schnellkurs in der Psychologie dieses Schweizer Psychoanalytikers. Das ist eben ja die theoretische Basis ihrer Erkenntnisse, wie Sie angesprochen haben. Jeder Mensch hat in sich eine weibliche Seite, Anima, und eine männliche Seite, Animus. Was bedeutet das?
C.G. Jung hat diesbezüglich eine sehr, sehr emanzipierte und fortschrittliche Theorie entwickelt, als Mann, Ausrufezeichen, bereits vor 100 Jahren, indem er nämlich gesagt hat, die menschliche Psyche ist von der Anlage her zweigeschlechtlich. Also das ist eigentlich schon diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender, die wir bei C.G. Jung schon finden. Und er hat gesagt, jeder Mann, also jeder biologische Mann, hat in seiner Psyche eine innere Frau, also den weiblichen Anteil, die Anima. Und jede Frau hat in ihrer Psyche auch einen männlichen Anteil, den Animus.
Das muss auch aber nicht dazu führen, so wie Horst Eberhard Richter sagt, dass es zur weiblichen Vervollkommnung des Mannes kommen muss, was vielfach ja durchaus eine Forderung war. Und dann stellen Sie fest, mit den Softies geht man nicht ins Bett.
Ja, mit denen, also das kann ich keinem Mann empfehlen, so jemand zu werden, der seine eigene Männlichkeit.
Ja, hallo,
nicht
aber das ist
hat.
Die Forderung von Gender Mainstreaming.
Ja, ich weiß, die ist ja auch idiotisch. Ja, und,
ich danke also, Ihnen.
Ja, das ist eben eine Forderung, die sich alleine nur auf ein Menschenbild abstützt, wo halt nur das Bewusste, der bewusste Anteil der Persönlichkeit besprochen und bearbeitet wird und die Tatsache, dass Menschen auch über ein Unbewusstes verfügen, völlig außer Acht lässt. Also das ist einfach das falsche Menschenbild. Eine integrierte Persönlichkeit nach C.G. Jung ist die, die beide Anteile, männliche und weibliche, in sich entwickelt hat und diese beide Anteile gut miteinander koordiniert hat. Und das gilt für Männlein wie für Weiblein.
Starke Frauen haben einen starken Animus entwickelt. Und die Frage ist, ob es ein Missverständnis ist, dass man bis hin zu den Dresscodes sehen kann, Susanne Gaschke schreibt zum Beispiel in ihrem Buch Die Emanzipationsfalle, der Mann wurde ein Ideal einer neuen Frauenidentität und meint damit, wie sie, Emanzipation darf nicht Identifikation mit der Männlichkeit sein.
Ja. Völlig korrekt. Ich meine, als Jungianerin würde ich das mit anderen Begriffen beschreiben, aber inhaltlich dasselbe meinen. Nämlich, dass im Zuge der Emanzipation die Frauen gelernt haben, ihren Animus, also den männlichen Anteil, ganz wunderbar zu entwickeln. Und die Frage, was ist mit meiner Weiblichkeit, zurück. Wie soll man sagen, die ist ein bisschen wie zurückgeblieben oder sie ist im Moment auch für mich teilweise grotesk geworden. Also dass die Art und Weise, wie Weiblichkeit zelebriert wird in der Mode, bei den Musikstars, so sehr ins Pornografische sogar geht, dass am Körper herumgeschnipfelt wird, als könnte man beliebig irgendwie eine Maschine tunen, als wäre es ein Auto. Das ist eigentlich auch eine sehr, in Anführungszeichen, archetypisch männliche Form, mit dem eigenen Körper umzugehen, Körper als Maschine. Und dass die weiblichen, archetypisch weiblichen Formen mit sich umzugehen, auch mit Frauenkörper umzugehen, die sind im Moment unterentwickelt und da haben wir dringend Nachbesserungsbedarf.
Ja, was heißt das jetzt konkret, Frau Storch? Sie schreiben, damit die starke Frau ihre Weiblichkeit annehmen kann, muss das Weibliche als wertvoll erkannt werden. Was ist das wertvoll Weibliche?
Das Problem ist, dass das wertvoll Weibliche auch wieder nicht einfach so definiert werden kann, wie das halt vor 100 Jahren noch der Fall war. Also man sieht vielleicht im Moment, dass noch keine Definition vorhanden ist, keine richtig gute.
Na ja, gut, aber es heißt doch nicht, dass alle Frauen Tussis sein müssen. Kann man es doch schon mal sagen.
Ja, auf gar keinen Fall. Heißt auch nicht, dass alle Frauen Hausfrauen und Mütter sein sollen. Was man im Moment ja wahrnimmt, das ist, dass sehr viele Frauenmodelle gegeneinander ausgespielt werden. Also diese Businessfrau, die gilt als stacheliger Kaktus und wenn sie kinderlos ist, dann sagt man, schau mal, diese vertrocknete Alte. Dann gibt es diese Mütter, die versuchen, Kinder und Beruf zu stemmen. Die stehen permanent unter dem Rabenmutterverdacht und kämpfen dauernd dagegen an. Und dann gibt es die Frauen, die Hausfrauen sind und die müssen dauernd dafür kämpfen, dass ihre Leistung anerkannt wird. Also egal, welches Modell man macht, man sitzt immer in der Falle und es ist nie richtig. Und darum muss man im Moment als Frau jeden einzelnen Schritt dieser Identitätsarbeit und der Definition dessen, was für einen selber wichtig ist, ganz mausalleine selber hinkriegen. Gesellschaftliche Modelle gibt es keine.
Archetypisch weibliche Qualitäten, Sie haben das angesprochen, wären?
Die Fähigkeit zur Hingabe. Wenn ich in wenn ich in Vorträgen dieses Wort benutze, diese Fähigkeit zur Hingabe, wenn man einen Vortrag hält, sieht man ja das Publikum und dann sehen sie sofort, dass allein nur die Nennung dieses Wortes in ganz vielen Frauen eine Abscheureaktion auslöst, ja, weil es das absolut elementare Gegenteil ist von der Autonomie, die sie von der Bewusstsein, also das ist ein Schattenthema.
Ja. Aber Sie haben das hingekriegt?
Ja, ich habe das hingekriegt, ja.
Wie merkt denn Ihr Mann das?
Vielleicht in dem, dass er jetzt schon fast 30 Jahre mit mir zusammen ist.
Okay, gut. Also Passivität, das heißt, Hingabe, wachsen, gedeihen lassen, das nennen Sie so als archetypisch weibliche Qualitäten. Ja. Aber natürlich besteht Weiblichkeit nicht nur aus Rundungen, schreiben Sie auch, sondern...
Ja, also eine Frau, die eine integrierte weibliche Persönlichkeit hat, hat natürlich auch den Animus entwickelt. Also sie kann beides. Sie kann sich durchsetzen, wenn es drauf ankommt. Und sie kann aber auch empathisch, nährend, mütterlich, spendend sein. Am besten stellen Sie sich das archetypisch Weibliche vor, so wie diese Venusgestalten, diese Fruchtbarkeitsgöttinnen, die man so ab und zu mal irgendwo ausgräbt. Das ist eine etwas Gebärmutterhaftes, etwas Nährendes, etwas, was gibt, ohne zurückzufordern. Diese Eigenschaften sind es. Und nur das zu machen, wie es zum Beispiel ja Frauen in traditionellen Gesellschaften sehr oft tun, wo die völlig im Hintergrund stehen und nur dafür da sind, um die Familie zusammenzuhalten und das Feuer zu bewachen. Nur das ist für Frauen überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber auch das.
Als Mann will ich mal sagen, starke Frauen sind interessante Frauen, also natürlich viel interessanter als Tussis. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, dass man diesen Frauen ihre Freiheit nehmen will oder dass sie ihre Errungenschaften aufgeben. Vielleicht sollten wir das doch nochmal zwischendrin betonen. Also es geht hier nicht bei der Betonung von Weiblichkeit um zurück an den Herd.
Mir fällt gerade ein gutes Beispiel von mir selber ein, was das vielleicht illustriert. Ich habe mit meinem Mann zu einem bestimmten Zeitpunkt mal angefangen, Fahrrad zu fahren. Und ich selber bin kein wahnsinnig sportlicher Typ und mein Mann hat einen athletischen, sportlichen Körperbau. Und dann sind wir zusammen Fahrrad gefahren und mein Mann ist immer einfach schneller gefahren. Und jetzt ist es so, mir ging es jetzt nicht um einen Wettbewerb, dass ich genauso schnell fahren wollte wie er, sondern ich habe mehr den Anspruch gehabt, ich muss mit ihm einfach gleich schnell fahren, damit ich nicht so elendiglich ihn immer dazu zwinge, auf mich zu warten. Ne? So. Und habe dann mich abgestrampelt und habe einen roten Kopf gehabt und so. Dann habe ich das mal einem Freund von mir erzählt, also als wir auch über die starke Frau-Thematik geredet haben. Und dann hat er gesagt, Maja, lass doch deinem Mann die Freude, dass er ritterlich auf dich warten kann. Ja. Und diese Vorstellung, dass das einem Mann gefallen könnte, dass er schneller Rad fährt wie die Frau und dass er sehr gerne wartet und der Frau dann sagt, hier ist ein schöner schattiger Baum, da kann ich nicht ausruhen und dass die Frau sagen kann, ah toll und jetzt bin ich aber völlig außer Atem und kann ich deine Trinkflasche benutzen und dass der das gern macht. Das war in meinem Bewusstsein überhaupt nicht als Möglichkeit vorhanden.
Sehen
da hat
Sie?
Mich der Mann drauf gebracht.
Das war wie mit dem Stühlerücken.
Ja, genau. Also, dass sowas Männern eine Freude machen kann, einer Frau zu helfen und sowas, das war in meinem Männerbild nicht drin.
Aber es ist natürlich umgekehrt auch so, dass die Frau die Stärke des Mannes dann nicht so verstehen muss oder sollte, dass sie meint, er tut das, um zu demonstrieren, dass sie eigentlich ein bisschen minder bemittelt oder wie auch immer ist.
Genau, das wäre diese Kampfvariante. Ne? Wenn man dann sagt, hahaha, das gefällt dir wohl, dass jetzt du hier den Stärkeren raushängen kannst, dann würde ich dem was Schlechtes unterstellen. Ne? Was ich gesagt habe mit Hingabe und Empfangen, das ist diese Einstellung, dass ich empfangen kann, seine Hilfe, und dass ich dafür einfach ihn anstrahle und sage, danke.
Frau Storch, Ihr Buch ist jetzt, ich erwähnte das, seit 10 Jahren auf dem Markt. Was beobachten Sie denn? Was hat sich denn seither vielleicht auch verändert zum Besseren hin?
Also ich beobachte nur voller Erstaunen, dass dieses Buch ein absoluter Longseller ist, dass die Verkaufszahlen ständig auf demselben Stand bleiben. Freut mich natürlich sehr. Und ich beobachte voller Erstaunen, dass sich überhaupt nichts verändert und dass ununterbrochen junge Leute nachwachsen, die alle wieder dieses Buch lesen und sagen, genau dieses Problem haben wir auch. Also das Problem ist noch nicht ausgestorben.
Na, das wollte ich damit auch nicht meinen, sondern junge Frauen habe ich jetzt im Auge. Also die jetzt unsere Töchter sind vielleicht. Ich weiß nicht, haben Sie Kinder?
Nee, ich habe keine Kinder.
Ich habe 2 Töchter. Junge Frauen in den 20ern. Ändert sich da nicht wirklich etwas? Oder braucht es wirklich, wie Sie gesagt haben, mehrere Generationen?
Ja. Also ich finde, bei den jetzigen jungen Mädels sieht man daran am besten, dass die Generation weit davon entfernt ist, ein integriertes Frauenbild zu entwickeln, dass eben junge Mädchen eigentlich rumlaufen wie Pornostars, dass man sagen kann, man weiß gar nicht mehr, wenn man eine junge Frau vor sich hat, ist es jetzt eine irgendwie vom Straßenstrich oder ist es jetzt einfach ein normales Ausgeh-Outfit. Also ich weiß das, weil ich viel mit Schulen zusammenarbeite und weil ja in einigen Schulen die Lehrkräfte sagen, wir führen jetzt hier eine Kleiderordnung ein. Das kann man unseren Lehrkräften nicht mehr zumuten, was die da täglich angucken müssen.
Warum sind die Töchter von starken Frauen denn so geworden oder sind sie anders?
ich glaube, dass diese Pornografisierung von Sexualität, die wir im Moment beobachten können und die weit davon entfernt ist, dazu zu führen, dass die Mädchen sowas wie eine sexuelle Befreiung erleben, die hat schon damit zu tun, dass jetzt die sehr männlich betonte Sexualität, die wir in den 70er Jahren entwickelt haben, wo wir gesagt haben, auch wir können Männer anquatschen, auch Frauen wollen einen One-Night-Stand, Frauen wollen nicht immer nur die große Liebe gekoppelt mit Sex, wir haben auch eine autonome Sexualität, das ist jetzt eben absolut vermännlicht. Daher kommt jetzt diese merkwürdige Pornosexualität, die im Moment gelebt wird. Was eigentlich wichtig wäre, das wäre ja, dass jede einzelne junge Frau ihre eigene Variante von gelebter Sexualität findet, die mit Leben zu tun hat und nicht mit komischen Standards an rasierte Schamhaare und irgendwelche Metallteile durch sämtliche Körperöffnungen.
Was heißt das, mit Leben?
Mit Leben gefühlt halt, dass ich selber in der Lage bin zu spüren, was ich möchte in diesem Moment mit diesem Mann zusammen. Das ist die Fähigkeit, sich selber auf der Gefühlsebene und auf der Ebene der Körperempfindungen wahrzunehmen.
Ich teile nicht so ganz Ihre Einschätzung, weil ich Studien auch gelesen habe, auch hier aus Berlin, wo so eigentlich bei den jungen Männern und jungen Frauen so ein ganz traditionelles Bild von Familie und Geborgenheit vorhanden ist und gepflegt wird.
Also ich kenne diese Studien auch, wo man sagt, das sind eigentlich die neuen Konservativen.
Ja.
Dieses Bild ist da, aber ich glaube, es ist eine ganz große Schwierigkeit, diese Sehnsucht auch zu leben. Als Psychoanalytikerin muss ich halt immer wieder dasselbe sagen. Solche Studien, die werden mit Interviews gemacht oder mit Fragebögen. Was erfahre ich da? Die bewusste Einstellung erfahre ich da. Ja, und das ist aber halt immer nur die Hälfte der Medaille. Ich kann bei den jungen Leuten in ganz vielen Fällen feststellen, dass eigentlich die Möglichkeit, eine feste Beziehung über längere Zeit zu führen, eher in weite Ferne rückt, weil die Art und Weise, wie man sich paart, die ist schnelllebig geworden. Die Art und Weise, wie man sich kennenlernt und wie man sich wieder trennt, das ist schnelllebiger geworden wie zu unserer Zeit noch.
Frau Storch, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Herr Kahle, ich danke Ihnen auch. Es war ein Genuss.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Psychologin, Psychoanalytikerin Maja Storch. Ihr Buch trägt den Titel »Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann«, erschienen bei Goldmann, 180 Seiten, 8,50 €. In der Zeit der Sommerferien konnten Sie 1222 Sendungen aus dem ersten Halbjahr noch einmal hören. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit einer Originalsendung zu einem hochaktuellen Thema. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.